Hallo und herzlich willkommen. Bevor es losgeht, machen wir kurz Werbung in einer Sache. Und zwar sprechen wir in dieser Folge auch, aber nicht nur über Lego Serious Play. Und du wirst merken, die Methode ist unfassbar vielseitig und in vielen verschiedenen Kontexten einsetzbar. Und wenn du Lust hast, tiefer in die Methode einzutauchen, dann schau doch einfach mal bei unseren offenen Trainings vorbei. Da lernst du in 2 Tagen, wie du die Methode zielgerichtet einsetzen kannst für deinen Kontext. Und wenn du Fragen dazu hast, kannst du dich natürlich auch jederzeit sehr gerne bei mir per Mail oder per LinkedIn melden. Ansonsten herzlich willkommen zum Unboxing New Work Podcast, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist Felix und ich möchte gemeinsam mit meinen KollegInnen herausfinden, wie modernes Arbeiten für Menschen erfüllt sein kann und Unternehmen erfolgreich macht. Bei Hello Agile begleiten wir Menschen und Organisationen auf ihrem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. Denn beides sind vielschichtige Themenbereiche und in dem Podcast tauchen wir gemeinsam in all diese Facetten ein. Heute darf ich, Felix, euer Host sein und bei Hello Agile bin ich viel in der Facilitation mit Lego Serious Play unterwegs. Dabei begleite ich Kunden mit individuellen Workshops und Events. Andererseits darf ich aber auch Lego Serious Play weitervermitteln, sowie auch andere agile Trainings geben, sodass die Teilnehmenden wissen, wie sie bessere Zusammenarbeit in ihre Trainings bringen. Und ein Thema, das mich persönlich sehr begeistert, unabhängig von den anderen Themen, ist das Lernen. Ich finde es immer wieder super erstaunlich, wie vorher etwas komplett Unverständliches mit ein bisschen Aufwand auf einmal sehr klar zu durchblicken ist. Und wir können uns unglaublich schnell neue Fähigkeiten aneignen. Und das ist eine Frage, die ich mir in dem Kontext immer wieder stelle. Was lohnt sich denn langfristig am meisten zu lernen? Und diese Frage stellt sich unser Gast, mein Gast heute auch professionell. Heute ist hier bei mir Dr. Tobias Seidel. Er ist Professor für Schlüssel- und Selbstkompetenzen an der Fakultät für Information und Kommunikation der Hochschule der Medien in Stuttgart. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das heutige Gespräch mit dir. Tobias, herzlich willkommen.
Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Zu Beginn, lass uns vielleicht mit einem kleinen Check-in starten. Und zwar stell dir vor, es ist Januar 2027 und ein Jahr ist vergangen und alles ist unglaublich gut gelaufen. Wo stehst du dann? Was hast du gelernt? Was ist passiert?
Aber oh, das ist eine schwierige Frage. Ich kann mir überlegen, was ich mir dann an Silvester für dieses Jahr vorgenommen habe. Ich glaube, im Hinblick auf Lernen und was mich interessiert, sind es zwei Dinge, die mich schon lang umtreiben, weil ich das beides im Studium verpasst habe zu lernen. Das eine ist, ein bisschen mehr Programmieren wieder zu lernen. Ich habe im letzten Jahr ein bisschen mich mit Python auseinandergesetzt. Also da würde ich gerne nochmal weiter reinkommen. Und das ist ja auch toll, wie man heute dann mit KI zusammen programmieren kann. Also da hoffe ich weiterzukommen und dann im Januar 27 bessere Skills zu haben. Und das Zweite, was ich immer verpasst habe, klingt trocken, ist aber finde ich super spannend, ist Statistik. Und auch da mache ich immer wieder Anläufe und ich merke, es ist ein bestimmter Punkt, da wird es komplexer, da steige ich dann jedes Mal wieder aus, weil mir die Muße fehlt. Aber vielleicht wäre das so ein Punkt, wenn 2026 super erfolgreich war, dann bin ich da auch weitergekommen.
Cool, spannend. Das heißt, Lernen steht für dich dieses Jahr auf jeden Fall auch im Fokus, persönlich. Genau, ich würde ein bisschen zu dir, zu deiner Person kommen. Ich meinte ja gerade schon, dass du die Professur für Schlüssel- und Selbstkompetenzen hast. Du hast aber Geschichte, Journalismus und Friedens- und Konfliktforschung studiert, wenn ich das richtig habe. Wie kam es dazu, dass du in die drei Studienfächer reingekommen bist?
Ja, also ich komme aus so einer typischen noch nicht Akademikerfamilie. Von daher war Studium und wie das funktioniert und was man da sinnvollerweise macht, für mich auch so kein einfaches Thema, als ich dann an diesem Übergang Gymnasium, Studium war. Und ich habe eben einfach ganz banal geguckt, was interessiert mich denn? Und ich habe mich schon immer für Zusammenhänge, für Geschichte und Geschichten interessiert. Und dann war das naheliegend und dann habe ich gedacht, naja, so ganz akademisch kann das dann doch auch nicht sein und man kann sich nicht nur in den Elfenbeinturm vergraben. Und damals gab es eben in Karlsruhe dieses spannende Angebot, das mit Journalismus und neuen Medien zu kombinieren. Und das war dann für mich ganz attraktiv, war auch nicht so weit weg von zu Hause. Und dann hatte ich mich für diese Option entschieden. Friedens- und Konfliktforschung kam dann noch dazu, durch einen Master, den ich im Ausland machen durfte, wo für mich auch nochmal so der Wunsch war, einfach die Perspektiven zu weiten und zu gucken, was gibt es denn über die Vergangenheit noch hinaus, auch so aus dem Wunsch ein Stück weit kommt, mehr Selbstwirksamkeit zu fühlen. Ne? Also Historiker schauen viel nach hinten, es wird auch groß diskutiert, inwieweit das relevant auch für das Jetzt oder die Zukunft sein kann, aber da auch nochmal zu schauen, wie kann ich dazu beitragen, auch jetzt einen Unterschied zu machen.
Spannend, ja. Und das heißt, im Bachelor, das war so ein Kombinationsbachelor, wo du Geschichte und Journalismus gemeinsam gelernt hast?
Genau, also das war damals schon ein Bachelor, das war noch relativ früh in Karlsruhe, dass man sich damit beschäftigt hat. Und die Kolleginnen und Kollegen damals hatten eigentlich schon einen sehr visionären Ansatz zu sagen, wir bilden eigentlich keine Fachwissenschaftler aus, die dann wissenschaftlich Karriere machen, sondern Menschen, die in die Praxis gehen und haben sich überlegt, was sind eben solche typischen Arbeitsfelder für Historiker und Historikerinnen und haben eben dann so diese fachlich vertiefte Ausbildung kombiniert mit eher praxisangewandten Perspektiven aus dem Bereich Journalismus, aber auch aus dem Bereich Ausstellungsmanagement, Ausstellungsdesign. Und das war eigentlich ein Weg, der aus meiner Sicht sehr sinnvoll war, wo die Kolleginnen und Kollegen aus der Zeit ein Stück voraus waren. Und interessanterweise habe ich das jetzt immer wieder mitgenommen, auch in meiner Arbeit jetzt an den Hochschulen, immer zu gucken, neben der reinen Fachlichkeit, was ist denn das mehr, das Menschen auch brauchen, um eben gut vorbereitet zu sein auf eine spätere Berufstätigkeit, aber eben auch in der Lage zu sein, ihr eigenes Leben zu gestalten und Gesellschaft mitgestalten zu können.
Ja, okay, spannend. Ja, wollte gerade schon fragen, wie man denn von dem Thema Geschichte, Friedens- und Konfliktforschung zum Thema Lernen überhaupt kommt. Ja.
Ja, ich glaube, eigentlich kommt es sehr stark biografisch. Also ich habe immer schon gern gelernt. So. Und ich komme persönlich aus der katholischen Jugendarbeit. Das heißt, ich habe auch immer schon gern mit Menschen gearbeitet und Menschen in ihrem Weg begleitet.
Ja.
Und habe damals in Karlsruhe schon recht früh auch angefangen, im Bereich des Studium Generale zu unterrichten und da mit jungen Menschen zu arbeiten. Und das ist so immer meine Passion eigentlich geblieben, Menschen zu begleiten und weiterzuentwickeln.
Ja, ach cool. Ja, und wie war dann der Switch zu diesem, also sehr spezifischen Thema Future Skills? Das ist ja eine ganz spezifische Art von Lernen. Gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen auf ein vielleicht.
Ja, ich glaube, dass das gar nicht so spezifisch ist. Und da kommt, glaube ich, wieder der Historiker rein. Wir Historiker schauen ja immer nach längerfristigen Entwicklungen. Und ich glaube, diese Frage, was gehört zu einem gelungenen Studium? Welche Ziele hat ein Studium? Wie gestalten wir das Studium? Ist es eine, die diskutiert wird, seit es moderne Universitäten in Deutschland gibt? Also so schon Humboldt hat sich damit auseinandergesetzt, was ist so das Ziel eines Studiums und was gehört dazu? Und auch wenn wir diesen Bereich Future Skills anschauen, dann ist es aus meiner Sicht nichts gänzlich Neues, sondern wir haben dann nochmal jetzt ein anderes Label drauf. Wir diskutieren das vielleicht auch nochmal aus einer anderen Perspektive, aber wir diskutieren in einer Tradition. Also spätestens mit der Umstellung auf die Bachelor- und Masterstudiengänge hat man sehr stark über Employability gesprochen. Man hat sehr stark über Schlüsselqualifikationen, Schlüsselkompetenzen gesprochen. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass das Vorläufer dieser Debatte sind, die wir jetzt unter diesem Frame oder unter dieser Perspektive Future Skills begreifen. Und deshalb glaube ich auch Vorteile, dass wir an den Hochschulen nämlich auch auf Traditionslinien und Erfahrungen zurückgreifen können. Das heißt, wir müssen nicht das Rad ganz neu erfinden, sondern wir haben bereits Vorerfahrungen, wir haben bereits Ansätze, die wir jetzt vielleicht unter anderen Rahmenbedingungen oder anderen Schwerpunktsetzungen wieder aufnehmen und weiterentwickeln können.
Dann nehme ich direkt mal auf, was du gerade zu Future Sales gesagt hast, also was da so Vorläufer sind. Wie unterscheidet sich denn das zu den anderen Begriffen? Ist das einfach nur ein neues Buzzword oder ist das eine neue Rahmung? Gerade auch was Kompetenzkonzepte generell angeht.
Ja, also da kann man aus wissenschaftlicher Perspektive unterschiedlicher Meinung sein. Also es gibt durchaus auch Diskussionen innerhalb dieses Future Skills-Diskurses, was es jetzt neu ist. Also von wir machen alles neu und das ist alles ganz anders bis zu das ist eigentlich nur neuer Wein in alten Schläuchen. Ich würde da so eine Mittelposition einnehmen. Also ich glaube schon, dass Future Skills auch in der Diskussion momentan und den letzten Jahren ein Stück weit ein Buzzword ist, das einen neuen Frame eröffnet. Das hat sicher auch Vorteile, weil es Aufmerksamkeit schafft und weil es catchy ist. So, also das auf jeden Fall. Ich finde den Begriff an sich unglücklich, weil er eigentlich mehrere Dinge vermischt in der Begrifflichkeit. Also im Hochschulbereich sprechen wir eigentlich über Kompetenzen. Kompetenz heißt, ich bin in einer offenen Handlungssituation in der Lage, diese zu beurteilen und sinnvolle Entscheidungen zu treffen zu dem, was ich tue. Und wenn wir über Kompetenz sprechen, dann sprechen wir über ein Bündel verschiedener Aspekte. Das ist einmal Wissen, also ich muss irgendwas wissen. Ich muss zum Beispiel, ne, in deinem Bereich muss ich wissen, was ist denn Lego Serious Play? Ich muss wissen, wie funktioniert das? Wie sieht der Prozess aus? So, wie moderiere ich das Ganze? Und wir alle wissen, Wissen ist nicht gleich die Anwendung. Also das heißt, es geht auch neben Wissen um Anwendungsfähigkeiten. Also ich muss in der Lage sein, diesen Prozess mit Menschen durchzuführen. Ich muss wissen, wie muss ich bei Lego Serious Play Menschen begleiten? Wo sind die Herausforderungen auch im Prozess und wie kann ich damit umgehen? Und auch das ist aber für Kompetenz noch nicht ausreichend. Also nicht nur Wissen und Anwendungsfähigkeiten, sondern wir haben auch eine dritte Ebene, die aus so etwas wie Haltungen, Motivationslagen und Ähnlichem besteht. Das heißt, wenn wir das wieder auf Lego Serious Play beziehen, ich muss für mich eine Sinnhaftigkeit in der Methode erkennen. Ich muss für mich auch die Selbstwirksamkeit und die eigene Kompetenz erfahren, damit ich die Überzeugung habe, ich kann das. Warum ist das wichtig? Wenn ich einen Workshop mache und ich habe die Möglichkeit, alle möglichen Methoden anzuwenden, dann ist genau das das Entscheidende, dass ich mich dafür entscheide, Lego Serious Play in die Anwendung zu bringen. Das heißt, über im Bereich Kompetenz reden wir immer über eigentlich alle drei Aspekte. Und jetzt kommen wir wieder zu Future Skills als Begriff, dass wenn wir diesen Begriff Skill übersetzen würden, würde der eigentlich im Deutschen so diese Anwendungsebene nur abdecken. Das heißt, er ist also ein Stück weit irreführend, weil er eben nicht Kompetenz in seiner ganzen Komplexität erfasst.
Spannend, okay. Also auch so ein bisschen Übersetzungsschwierigkeiten, wie der Begriff irgendwie entstanden ist. Und gibt es, wenn wir ein bisschen mehr reinzoomen in den Begriff, was sind denn konkret Future Skills? Also wenn wir jetzt praktisch das zum Beispiel anwenden wollen.
Ja, da kommen wir wieder zu den Herausforderungen erstmal, dass es kein klarer Begriff ist. Also Future Skills ist auch hier ein Stück weit Buzzword, das ganz verschieden gefüllt wird, auch je nach eigener Motivation unterschiedlich gefüllt wird. Das heißt, es gibt nicht wissenschaftlich festgelegt die Future Skills. Man kann das auch mal an einem Beispiel festmachen, wenn wir über Future Skills und Hochschulen zum Beispiel sprechen, dann haben wir Future Skills Modelle, also Kompetenzmodelle, die sehr stark auf berufliche Befähigung abzielen, die zum Beispiel von Arbeitgeberverbänden erstellt werden, die sich überlegen, welche Fähigkeiten, Kompetenzen braucht man, um in der Elektro- und Metallindustrie zukünftig erfolgreich arbeiten zu können. Das heißt, da haben wir auch einen sehr starken Fokus. Die würden das aber auch als Future Skills bezeichnen. Hochschule ist aber natürlich zu mehr da als zu beruflicher Befähigung. Also wenn wir Hochschule als System betrachten, haben wir einen mehrteiligen Auftrag. Da gehört berufliche Befähigung dazu, da gehört Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten dazu, aber eben auch Persönlichkeitsentwicklung und die Befähigung zum gesellschaftlichen Gestalten. Und wenn wir das aus der Perspektive sehen, haben wir natürlich auch Frameworks, die viel stärker auf die letzten beiden Aspekte eingehen, zum Beispiel die Inner Development Goals. Wir haben aber auch holistischere Frameworks, die versuchen, alle vier Ebenen abzudecken. Also das heißt, wir müssen bei Future Skills und Frameworks immer fragen, wer hat die denn definiert, mit welchem Ziel im Hintergrund? Und dann kommen wir an einer Landschaft raus, die sehr heterogen ist. Das meandert sich so ein Stück weit auch raus, weil es in den letzten Jahren sehr starke Kritik an dieser Willkürlichkeit gab. Das heißt, wir sind immer mehr jetzt daran, auch solche Modelle empirisch zu fundieren, also zu gucken, auch eine klare Grundlage für diese Modelle zu legen. Es gibt auch erste Ansätze, Metamodelle zu erstellen. Also das ist da im Fluss, braucht aber jetzt aus wissenschaftlicher Sicht noch ein bisschen, bis wir wirklich sagen können, was ist es denn genau?
Okay, ja, das macht mir das ein bisschen verständlich. In meiner Recherche fand ich es nämlich auch total schwierig, diesen Begriff irgendwie zu greifen, weil der sehr, sehr vieles umfassen kann. Aber diese Einteilung, wie du es gerade erklärt hast, mit Wissen, dann das Wissen in die Praxis umsetzen und dann eben das Bindeglied, das überhaupt erst befähigt, das Wissen in die Praxis umsetzen zu können, da macht es mir auf jeden Fall einiges verständlicher.
Und das finde ich auch ganz spannend, weil ich habe schon das Gefühl, dass Future Skills sowohl im beruflichen Kontext als auch im Bildungsbereich an Schulen und Hochschulen ein Stück weit jetzt Konjunktur hat und ein Modebegriff wird, dass man aber das Konzept zum Teil auch nur oberflächlich begreift und versteht. Ne, weil es ist klar, dass wenn wir diese drei Ebenen von Kompetenz anschauen, dass wir Lernen auf diesen drei Ebenen unterschiedlich gestalten können und müssen. Also ne, Wissen kann ich relativ einfach erwerben oder vermitteln, ja, und kann das auch einfach prüfen. Ne, also diese typischen Instrumente, Klausur im Hochschulkontext oder andere Dinge. Auch diese Anwendungsfähigkeit können wir relativ einfach adressieren, ne, indem wir Übungen machen, indem wir die Leute in die Praxis bringen. Aber gerade diese entscheidende dritte Ebene, also diese Haltungen, Einstellungen, Motivationslagen, ist didaktisch gar nicht so einfach greifbar, weil sie eben nicht so einfach im Zugriff ist und weil die Entwicklung von solchen Haltungen und Motivationslagen, Einstellungen relativ lang braucht. Also das sind relativ stabile Faktoren. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel das von dir vorher angeteaserte zweitägige Training anschauen, dann können wir natürlich da Wissen vermitteln. Wir können auch eine gewisse Anwendungsfähigkeit den Leuten mitgeben, indem sie vielleicht in einzelnen Sequenzen selber was anleiten, selber was ausprobieren. Im Hinblick auf die Einstellungen wird es aber schon schwieriger, weil dazu die Leute eben längerfristige Lernprozesse brauchen und für sich erfahren müssen auch, dass ich Dinge kann, dass mir Dinge gelingen. Und das zeigt natürlich auch die Herausforderung, wenn wir dann wirklich Kompetenzen entwickeln wollen, dass wir ganz anders auch darüber nachdenken müssen, was machen wir didaktisch, aber auch, wie muss denn der Rahmen und die Organisation von solchen Lernprozessen auch sehen.
Ja, spannend, dass du es ansprichst. Gerade in Trainings bemerke ich eben das, was du auch gerade meintest, total viel, wenn da eine gewisse Haltung vielleicht noch nicht ganz da ist oder noch nicht ganz verstanden ist, dann macht es das natürlich auch viel schwieriger, in die Praxis nachher zu kommen. Wie identifiziert man denn, was für ein Future Skill wirklich hilfreich ist? Also woher soll ich zum Beispiel wissen, was ich in 20 Jahren brauche an Fähigkeit?
Ja, also das weiß vermutlich niemand. Ne? Wir alle haben keine Glaskugel, um das zu tun. Man kann sich aber natürlich schon annähern an diesen Begriff Future. Ja? Das ist auch was im wissenschaftlichen Diskurs stattfindet. Die UNESCO hat da auch einen schönen Begriff dafür geprägt als Breitenkompetenz, die sogenannte Futures Literacy. Also diese Auseinandersetzung mit der Zukunft. Und was da in der Regel gemacht wird, ist, dass wir versuchen, aufgrund von Trends und Entwicklungen, die wir heute schon feststellen können, Zukunftsszenarien und Zukunftsbilder zu entwerfen. Also wir können uns vorstellen, aufgrund von den Entwicklungen, die wir heute wahrnehmen, die heute eine Rolle spielen, wie könnte denn eine Gesellschaft oder eine Wirtschaft in Deutschland in 10, 15, 20 Jahren aussehen? Und natürlich können wir von diesen Zukunftsbildern dann auch ein Stück weit wieder ableiten, welche Kompetenzen denn notwendig wären, um in diesem Szenario erfolgreich handlungsfähig zu sein. Wir wissen aber noch nicht, welches Szenario eintritt. Und das macht das Ganze dann ein bisschen schwierig. Aber das ist was man methodisch machen kann. Und interessant ist auch, wenn man in die Modelle reinschaut, dass man doch große Überschneidungen findet und zum Teil Dinge, die auch wenig überraschend sind. Also zuletzt hat der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft mit Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft ein neues Modell entwickelt und vorgelegt. Sie haben so eine schöne Pyramidendarstellung, wo sie quasi sagen, naja, es gibt einmal solche traditionellen Future Skills wie Kommunikationsfähigkeit, wie Empathie, also wie gestalte ich,
Teamarbeit, ja.
genau, wie gestalte ich die Arbeit und das Leben mit anderen gemeinsam. Was dann vor 30, 40 Jahren noch nicht so die Rolle gespielt hat, was dann neu dabei ist, sind natürlich auch digitale Kompetenzen, über die wir sprechen. Ne? Das haben wir in den letzten 20 Jahren schon erlebt, aber gerade im Umgang mit KI zum Beispiel stellt sich die Frage, ob dadurch neue Kompetenzen eventuell notwendig wären. Und was die in dem Modell jetzt drin haben, was ich sehr schön finde, ist auch die Frage nach solchen transformativen Kompetenzen, also sowohl im beruflichen Kontext als auch im gesellschaftlichen Kontext. Welche Fähigkeiten brauche ich denn, um Veränderungsprozesse zu gestalten? Und das ist schon was, was man sagen muss, diese Frage, wie gehe ich persönlich mit Veränderungen um, aber wie kann ich auch Veränderungen begleiten, ist eine, die nochmal in den neueren Modellen eine größere Relevanz hat, als jetzt diese Frage vor 30 Jahren hatte. Warum? Weil wir alle, glaube ich, eine Beschleunigung der Veränderungen sowohl im privaten als auch gesellschaftlichen und beruflichen Kontext wahrnehmen. Und die Frage dann ist, was brauche ich, um damit gut umgehen zu können?
Spannend, okay. Das heißt, gerade so Konzepte wie zum Beispiel Selbstwirksamkeit, wie kann ich flexibel bleiben und meine eigenen Muster, wie ich mit der Umwelt umgehe, nicht zu sehr versteifen zu lassen, sowas taucht da dann immer mehr auf.
Sowas taucht da
Ja.
auf und da kommen wir aber auch dann wieder an die Herausforderung solcher Konzepte und Modelle. Wenn wir uns jetzt gerade zum Beispiel das angucken, was du beschreibst, also Resilienz und Anpassungsfähigkeit, ja, kann man jetzt auf der einen Seite als Kompetenz versuchen zu verstehen und sich zu überlegen, wie kann man das dann auch operationalisieren auf diesen drei Ebenen. Wir merken dann aber, dass solche Dinge zum Teil nur begrenzt oder sehr schwer veränderbar sind. Warum? Weil in diese Konzepte oder in diese Konstrukte eben auch sowas wie Persönlichkeitsfaktoren mit reinspielen. Das heißt, Dinge, die eben nicht oder nur sehr schwer veränderbar sind. Und das ist eben auch diese Herausforderung, auch begrifflich, über was reden wir? Also reden wir wirklich über eine erlernbare Kompetenz? Oder reden wir auch über sowas wie Persönlichkeitsmerkmale, Persönlichkeitsfaktoren, die eigentlich sehr schwer oder gar nicht veränderbar sind?
Ja.
Das macht es aus einer wissenschaftlichen, aber dann auch praktischen Sicht natürlich sehr herausfordernd, damit umzugehen. Ich finde, man kann es an einem Beispiel nochmal schön auch sichtbar machen, das uns alle betrifft. Kreativität. Ja, also jedes dieser Modelle wird sagen, und das sagen auch aktuelle Arbeitgeberbefragungen, Kreativität und Innovationsfähigkeit ist wichtig. So. Und da gibt es auch zu Kreativität relativ viel Forschung dazu, was auf diesen Ebenen Wissen, Anwendungsfähigkeit, Haltung und Einstellung, Motivationslagen wichtig ist. Und wir wissen zum Beispiel, ein Faktor, der sehr gut ist für Kreativität, ist Intelligenz. Ja, also wenn ich schlau bin, ist das hilfreich. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wir würden einen Workshop zum Thema Kreativität anbieten oder eine Lehrveranstaltung zum Thema Kreativität, dann muss ich mir eingestehen, dass ich die Kreativität, die Intelligenz meiner Studierenden oder meiner Teilnehmenden wohl nicht verändern kann. Ja, das heißt, wir haben Faktoren, die sind schwer veränderbar oder statisch, andere sind veränderbar. Und dann müssen wir uns überlegen, naja, Felix, was kann ich dir mitgeben an Wissen, Anwendungsfähigkeit, an Methoden? Was kann ich dich vielleicht auch an Selbstwirksamkeit erfahren lassen, wo wir dann einen Hebel haben, während wir in anderen Faktoren eben keinen Hebel haben?
Ja, spannend, genau. Und da sind wir nämlich auch schon direkt in der Anwendungsebene. Also du hast ja wahrscheinlich sehr viel Erfahrung darin, wie man genau solche Formate schafft, in denen wir diese Future Skills entwickeln können im Hochschulkontext. Wie würdest du sagen, lässt sich das zum Beispiel auch auf andere Organisationen zu übertragen? Also sowohl auf der individuellen Ebene als auch auf der Teamebene, weil du meintest ja gerade, individuell gibt es bestimmte Faktoren, die sich sehr, sehr schwer verändern lassen oder auch gar nicht. Da kann man natürlich dann auf einer Teamebene gucken, dass sich Personen gegenseitig kompensieren, um bestimmte Probleme besser bewältigen zu können. Und dann natürlich auch auf einer Organisationsebene. Da finde ich auch sehr, sehr spannend. Da sind wir ja in so einem Spannungsfeld, gerade bei dir, zwischen jahrhundertealten Hochschulstrukturen und der Notwendigkeit, Lernen aber auch neu zu denken und an die Zeit anzupassen.
Ja, auf jeden Fall, das trifft sehr gut. Und ich glaube, das wäre auch der erste Schritt, den ich jedem empfehlen würde, mal darüber zu reflektieren, was heißt eigentlich Lernen in unserem Kontext und von was für Paradigmen gehen wir eigentlich da aus und wie sieht dann auch die organisationale Rahmung aus? Du hast angesprochen an dem Bild Hochschule. Hochschulen haben sich schon immer damit auseinandergesetzt, wie wir Wissen transportieren können und wie Studierende Wissen erwerben können. Und da haben sich eben auch viele Formate sowohl im Lehren als auch im Prüfen eingeschwungen, also diese typische Vorlesung, ja, wo ich dann eine Klausur hinterher mache. Also check, das können wir irgendwie, wir können die Leute dazu bringen, Dinge auswendig zu lernen, in gewisser Weise vielleicht auch anzuwenden und transferieren, das in einer Klausur wiederzugeben. Vor allem die Fachhochschulen würden sagen, naja, wir können noch viel mehr. Also bei uns können wir auch praktisch arbeiten. Das heißt, wir machen Projektseminare, wir machen Labore, wir lassen die Leute Dinge dann auch in Prüfungen praktisch zeigen und dadurch zeigen sie eben, dass sie diese Anwendungsfähigkeit erworben haben. Und dieser Bereich der Haltung und Einstellung, Motivationslagen, der findet in unserem normalen, tradierten System eigentlich wenig Widerspiegelung. Und das fordert uns heraus, A, uns erstmal bewusst zu machen, okay, das ist ein Thema, egal ob wir in Hochschule, in irgendeinem Team oder in der Weiterbildung sind. Wir müssen uns überlegen, wie können wir diese Ebene adressieren, didaktisch, aber auch im Hinblick auf die Rahmung. Und warum ist das so schwierig? Ein Kollege von mir hat das mal formuliert und hat gesagt, naja, es gibt Dinge, die können direkt gelehrt und direkt gelernt werden. Ja, kann ich jemand was erklären und der
Wenn ich
kann
einen
das
Text
kognitiv
lese oder mir
verstehen.
irgendwas anschaue, dann weiß
Genau,
ich danach,
also
was darin vorkommt. Ja.
es gibt Dinge, die müssen gelernt werden, aber die können nicht direkt gelehrt werden. Ja, also dieses Beispiel Schwimmen. Ja, ich kann dir erklären, wie Schwimmen geht,
Ja.
aber du musst es selber tun, ja, um es lernen zu können. So, und dann wird spannend, dass es eben Dinge gibt, die können weder direkt gelehrt noch direkt gelernt werden, aber sie können sich unter günstigen Bedingungen entwickeln. Und hier sind wir
Ja.
eben im Bereich Motivation, ja, im Bereich Selbstwirksamkeit. Und da ist eben dann mein Job, als Facilitator, als Lehrender, als Führungskraft, eben einen richtigen Rahmen zu schaffen, in dem so eine Entwicklung stattfinden kann.
Okay, ich versuche dich hier mal so ein bisschen festzunageln auf Sachen, die wir anwenden können. Nehmen wir mal an, wir sind in einem Team, und als Teamleiter habe ich das große Bedürfnis, mein Team future ready sozusagen zu machen. Was kann ich denn tun, damit ich möglichst gute Bedingungen schaffe oder vielleicht auch Formate einführe, dass die Möglichkeit besteht, eben solche Haltungen langfristig gut zu entwickeln? Und wie kann ich das vielleicht auch langfristig aufrechterhalten, dass es nicht so ein einmaliges Ding ist?
Also zunächst mal sollte mir das bewusst sein, dass Kompetenz aus diesen drei Ebenen besteht, weil mir dann auch klar ist, dass das, was mir oft verkauft wird, nicht funktioniert. Also ich erlebe das in der Wirtschaft oft oder auch bei sonstigen Anbietern am Markt, da wird versprochen, hier, ihr kriegt Learning Nuggets und du kannst im Alltag dir die neuen Future Skills draufschaffen, indem du 5 mal 5 Minuten am Handy der Videos anguckst. Und dann wird mir klar, wenn ich diese dritte Ebene im Blick habe, das funktioniert so nicht. Sondern ich muss Lernprozesse langfristiger begleiten und gestalten. Also Punkt 1, es reicht nicht, kaufe einen Workshop einen Tag, 2 Tage und damit hat sich's, sondern ich muss überlegen, wie kann ich die Entwicklung auf dieser dritten Ebene begleiten und wie kann ich auch langfristig eine Integration in die Tätigkeit begleiten. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist dann, dass ich das auch den Leuten klar mache. Also denen, die eigentlich
Den
lernen
Le den
sollten.
Teammitgliedern zum
Klar,
Beispiel.
weil die meisten haben noch nie oder vielleicht letztes Mal irgendwann in der Schule darüber nachgedacht, was ist eigentlich Lernen für mich und wie funktioniert das eigentlich und was muss ich eigentlich dazu auch beitragen. Das heißt, auch dafür zu sensibilisieren, es ist nicht nur das mal gehört zu haben und einmal ausprobiert haben im Workshop, sondern es gehört mehr dazu, damit ich dann wirklich kompetent bin. Und dann kommen wir auf das raus, wo du hin willst, wie gestalte ich das dann? Das heißt, dass ich dann zum Beispiel auch in didaktischen Szenarien diese Ebene bewusst adressiere, also bewusst über Haltungen, Einstellungen, Vorerfahrungen, Motivationslagerungen spreche
Also
und
das Thema sehr präsent einfach haben.
richtig und eben auch die Menschen dazu bringe, darüber zu reflektieren. Ja, darüber nachzudenken und sich bewusst zu machen, naja, welche Haltung, Motivationslagen bringe ich eigentlich da mit? Weil das ist quasi ein erster Ansatzpunkt, um überhaupt Veränderungen begleiten und erzeugen zu können. Und dann sind wir wieder in diesem Bereich, das kann weder direkt gelehrt noch gelernt werden, sondern es kann sich nur entwickeln. Also die richtige Haltung als Facilitator kann ich jemand nicht aufzwingen, ja, und die kann der eventuell auch nicht ganz bewusst lernen, sondern sie muss sich entwickeln im reflektierten Tun. Das heißt, ich muss Reflexionsanlässe schaffen, ich muss Anlässe schaffen, mich auszuprobieren und ich muss diese dritte Ebene immer wieder zum Thema machen.
Ja, da können wir eigentlich perfekt übergehen zum Thema Lego Serious Play, würde ich sagen. So wie ich verstehe, nutzt du nämlich die Methodik genau dafür, um einen Rahmen zu schaffen, in dem Haltungen entwickelt werden können. Wir sind ja auch so auf dich aufmerksam geworden, weil du dann ein Buch darüber geschrieben hast, wie Lego Serious Play im Hochschulkontext verwendet werden kann, mit ganz vielen Praxisbeispielen. Wie würdest du zum Beispiel mithilfe von Lego Serious Play versuchen, Haltungsarbeit mit in so einem Team zu entwickeln?
Ja, also das ist so ein guter Punkt, ne? Weil genau das ist, dass das typischerweise nicht zur Hochschullehre dazugehört. Also jetzt von einigen Studiengängen, vielleicht auch zur sozialen Arbeit oder so, wo Haltung einfach auch so professionelle Haltung ist, mal abgesehen, haben wir an Hochschulen wenig Instrumentarium, um uns mit dieser Ebene auseinanderzusetzen und müssen da eben auch gucken, wie können wir methodisch anders arbeiten. Und da ist eben Lego Serious Play ein Zugang. Und Lego Serious Play wird ja auch in der Praxis sehr unterschiedlich diskutiert und eingesetzt. Für mich ist es primär ein Kommunikations- und Reflexions- und Denkinstrument, wenn ich das in meiner Praxis nutze. Und es regt die Studierenden, die Lernenden an, nochmal vertieft nachzudenken, nochmal andere Dinge in den Blick zu nehmen und eben auch besprechbar zu machen. Und das finde ich das Tolle an Lego Serious Play, weil wir im Hochschulumfeld ja sehr viel auf der kognitiven Ebene unterwegs sind. Ja, es geht um Logik, es geht um Informationen, objektive Beobachtung und so weiter. Und durch das Arbeiten mit den Metaphern und Storytelling bei Lego Serious Play schaffen wir es eben auch schwer greifbare Aspekte, emotionale Aspekte verhandelbar zu machen und auf den Tisch zu bringen. Und das ist einer der großen Vorteile, den ich in der Methode im Hochschulbereich sehe. Und das Zweite ist, dass wir, wenn wir über Haltung und Einstellung reden, ja zunächst mal in vielen Fällen einen Bewusstmachungsprozess brauchen. Also die sind mir ja auch nicht ganz klar. Und das heißt, wir müssen den Leuten helfen, sich die Einstellungen, die sie haben, überhaupt bewusst zu machen. Und da finde ich Lego Serious Play aufgrund der Prozessgestaltung so toll, weil ich sowohl geplant vorgehen kann, ja, also ich habe vielleicht einige Dinge im Kopf, die will ich ausdrücken, dann suche ich mir die richtigen Teile dazu. Gleichzeitig ich aber auch durch das Material angeregt werde und Dinge in das Material interpretiere oder mit dem Material ausdrückbar mache. Und das Dritte, was ich immer wieder faszinierend finde, wenn ich das auch im Hochschulkontext, egal ob mit Studierenden oder Kollegen einsetze, dass das ja alles sehr professionelle Präsentatorinnen und Präsentatoren sind. Und trotzdem sehen wir ja, wenn die Modelle erklärt werden, dass wir dann nochmal eine individuelle Auseinandersetzung mit dem Modell sehen. Das heißt, wir sehen wirklich so eine Schaffung von Wissen im Moment, was wirklich so diese Konstruktion von Wissen und Perspektive nochmal schön zeigt und erlebbar machen lässt.
Mach's nochmal so richtig auf. Ja.
Ja.
Spannend, okay. Was war der letzte Workshop, den du gemacht hast mit Lego Serious Play?
Der letzte Workshop war mit Kolleginnen und Kollegen, also ähnlich wie ihr, mache ich auch Multiplikatorenangebote, also wo ich quasi Professorinnen und Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Methode näher bringe, damit sie dann in der eigenen Lehre einsetzen können. Und das Spannende ist, dass wir natürlich in diesen Workshops einerseits die Methode vermitteln, aber auch inhaltlich an was arbeiten. Und da gucke ich immer nach Themen, die mich interessieren und die Kolleginnen und Kollegen hoffentlich auch interessieren. Und oftmals nehme ich da als Thema Zukunft der Hochschule. Also wie sieht unsere Hochschule idealerweise in 10 Jahren aus? Und das ist natürlich super spannend, weil wir dann auch solche Fragen verhandeln, wie verändert sich der Auftrag, wie verändern sich die Rahmenbedingungen, wie gehen wir mit sowas wie KI im Hochschulkontext um und das gibt immer sehr interessante Einblicke und lädt zum Nachdenken ein.
Ja, ist auch immer spannend, was für unglaublich unterschiedliche Perspektiven da rauskommen. Also, das ist so eine Sache, die mich immer wieder fasziniert, wo ich mir denke, ja, ist vielleicht ein Workshop-Konzept, das ich schon mal gemacht habe, aber das Ergebnis ist immer komplett unterschiedlich. Ja, cool, spannend. Und das ist so eins der Formate, die du dann regelmäßig machst? Oder, also mich würde zum Beispiel auch interessieren, wendest du Lego Serious Play regelmäßig auch mit Studierenden an? Und wie kann sowas zum Beispiel in ein Lehrcurriculum, das kann zum Beispiel auch für Ausbildungsbetriebe oder ähnliches interessant sein. Wie bindest du sowas ein? Also an welchen Zeitpunkten beispielsweise und mit welchem Fokus?
Ja, also ich habe mal so zwei ganz typische Beispiele, die ich einsetze. Das eine ist wirklich, um diese Einstellungen und Haltungen rauszuarbeiten. Ich habe einen Kurs zum Thema Teamarbeit und Führung, wo es darum geht, dass Studierende sich damit auseinandersetzen, wie laterale Führung funktioniert, weil die auch die Herausforderung haben, dass sie bei uns im Studium sehr viel in Teams zusammenarbeiten. Und die Idee ist, dass sie da Handwerkszeug an die Hand kriegen, um professioneller in diesen Gruppen arbeiten zu können. Das in der Verbindung aus, was wissen wir aus der Theorie, aber eben auch, wie kann ich das praktisch in die Anwendung bringen, um wirklich einen Mehrwert in der Zusammenarbeit erzeugen zu können. Und das Schöne ist ja, dass alle von denen Erfahrung auch mit Führung haben, aus unterschiedlichen Kontexten, aus dem Nebenjob, vielleicht aus im freiwilligen sozialen Jahr oder eben auch aus Gruppenarbeiten, die die hatten. Das ist oft nicht so gut gewesen. Und was ich mit denen mache, wir beschäftigen uns mit Führung als Rollenkonzept, also Führung als soziale Rolle, an die Erwartungen gerichtet werden und die sich daraus eben auch dann speist. Und wir setzen uns damit auseinander, was denn aus ihrer Sicht Erwartungen an eine perfekte Führungskraft wären. Und
Spannend, ja.
interessanterweise ist da eben, sehen wir diese beiden Effekte: A, dass da viel mehr rauskommt im Arbeiten mit der Methode, als eben nur diese objektiven und leicht greifbaren Sachen. Das ist das eine. Und was du eben vorher auch schon beschrieben hast, dass die Studierenden merken: Ja, Moment, meine Erwartungen sind nicht unbedingt die gleichen, wie sie der andere hat. Und das ist ja auch das, was die Herausforderung von Führung ausmacht, zu merken, aha, das sind ganz unterschiedliche Erwartungen. Als Führungskraft muss ich mit diesen Erwartungen zumindest umgehen. Und da arbeiten wir ganz klassisch im Lego Serious Play Prozess mit individuellen Modellen, mit Gruppenmodellen, wo die sich gemeinsam dann ihre eigene Perspektive erst erschließen, die ihnen vorher so gar nicht bewusst war, und dann gemeinschaftlich in den Austausch eben gehen und dann nochmal als zweites eben sehen, wie unterschiedlich diese Erwartungen auch sein können. Und das ist dann auch eine gute Grundlage zur späteren Erarbeitung einer eigenen Haltung und einer eigenen Rolle. Wie will ich eigentlich Führung für mich verstehen, wenn ich in der Verantwortung bin, und was ist mir wichtig? Und das wäre auch was, ne, was man in anderen Kontexten im Bereich Führungskräftetraining natürlich genauso einsetzen kann. Diese Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle und den Erwartungen, die da an mich eben gestellt werden. Zweite Beispiel, ja.
Nee, du gern.
Das zweite Beispiel ist genauso typisch. Also wir arbeiten bei uns an der Hochschule und der Fakultät vor allem sehr stark projektorientiert. Das heißt, die Studierenden gerade in den beiden letzten Bachelorsemestern arbeiten sehr viel in Projekten, und da nutzen wir die Methode auch, um diese Projektauftakte zu gestalten, um ein Kennenlernen in der Studierendengruppe zu ermöglichen, aber auch um über Erwartungen an die Zusammenarbeit zu sprechen. Und auch da wieder haben wir diese beiden Faktoren. Manche Erwartungen sind den Studierenden schon klar von Anfang an, manche werden ihnen erst klar im Prozess, also welche Erwartungen habe ich denn wirklich, weil das auch was ist, was selten so adressiert wird. Und dann natürlich darauf aufbauend der Aushandlungsprozess, wenn ich sehe, naja, ich habe die Erwartungen A, B und C und der andere hat D, E und F. Und wie kriegen wir das denn jetzt zusammen und können auch gemeinsam dann ein Vorgehen vereinbaren und gemeinsam so ein Zielbild entwickeln, wie wir zusammenarbeiten wollen. Und auch das, finde ich, ist so eine typische Anwendung, die natürlich in ganz vielen Kontexten eine Rolle spielen kann.
Ja, das finde ich spannend. Beide Beispiele, die du beschrieben hast, beschreiben ja Situationen, wo irgendwie Spannungsfelder aufgemacht werden können. Also wenn es zum Beispiel um Führung geht, sehr häufig. Und in der Verwendung mit der Methode können diese Spannungsfelder aber bearbeitbar gemacht werden. Das finde ich so einen unglaublich, unglaublich wertvollen Punkt daran. Ja.
Also das ist auch das, wenn mich jemand fragen würde, was macht die Methode für dich aus? Ja,
Ja.
würde ich sagen, zwei Dinge. Einerseits überhaupt mal die eigene Klarheit über die eigene Perspektive zu kriegen. Ja, also diese Auseinandersetzung mit mir und meiner Perspektive, die mit der Methode nochmal einfach breiter wird, als wenn wir das nur mit Karteikarten machen würden. Und das Zweite ist eben, das besprechbar zu machen. Ja, und
Ja.
zu sehen, das ist meine Perspektive, das ist die vom Felix. Wo sind die gleich, wo sind die unterschiedlich und wie können wir mit diesen Unterschiedlichkeiten dann auch umgehen?
Cool, spannend, ja. Okay, also wir sehen, LSP kann irgendwie vieles. Was würdest du sagen, wo stößt LSP denn an seine Grenzen, gerade wenn es darum geht, das Thema Future Skills aufzumachen? Hast du da Situationen, wo du sagst, dafür würde ich es nicht nochmal verwenden?
Naja, also ich glaube schon, dass die Methode einfach doch hohe Anforderungen an den Kontext stellt, also was Gruppengröße, was Zeitbedarf angeht. Das ist, glaube ich, gerade für den Hochschulkontext immer wieder herausfordernd, wenn man sehr große Gruppen hat oder wenig Zeit, weil ich eben auch gelernt habe, dass das Skillbuilding so enorm wichtig ist und wir müssen alle reinkriegen, dass sie partizipieren können und da ist die Methode doch anforderungsreich. Ich muss mit den Legos als Teile umgehen können, muss die zusammenkriegen. Ich muss sprachfähig werden durch Metaphern und Storytelling. Ich muss zuhören. Und das braucht einfach sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung Zeit. Und das ist, glaube ich, schon so ein limitierender Faktor. Das Zweite, was ich immer wieder sagen würde, es geht um einen bewussten didaktischen Einsatz. Na, es geht nicht darum, Lego zu machen, damit man Lego gemacht hat, oder quasi das so als Allheilmittel zu sehen. Mit Lego Serious Play kriegst du alles gelöst, sondern sich gut zu überlegen, wo passt das denn zu meinen didaktischen Zielen und wo will ich das einsetzen. Und dann muss ich sagen, habe ich eigentlich keine negativen Erfahrungen, sondern
Cool.
kann eigentlich sagen, dann funktioniert das auch.
Ja, würdest du sagen, es gibt so ein paar Erfolgsfaktoren, die dafür sorgen, dass in einem Lego Serious Play Workshop auch wirklich richtig gut sich über Haltung etc. ausgetauscht werden kann? Also du hast zum Beispiel gerade schon das Skillbuilding angesprochen,
Ja.
dass das notwendig ist, um alle eben zu befähigen. Gibt es da noch andere Punkte, die dir wichtig sind?
Ja, also das Skillbuilding ist das eine. Und ich glaube, das andere ist, dass einem halt bewusst ist, dass ich auch mit der Methode die Rahmenbedingungen und die Vorgeschichte und die gruppendynamischen Aspekte im Blick haben muss. Ja, also wenn ich da eine Gruppe vor mir sitzen habe, die durch große Hierarchieunterschiede zum Beispiel geprägt ist, und wo es Vorgeschichten gab, dann muss ich die natürlich mit im Blick haben und muss überlegen, wie kann ich mit denen umgehen. Und ich glaube, das ist eben auch die Fähigkeit, die wir dann brauchen, nicht nur in der Methode gut ausgebildet zu sein, sondern eben auch ein Gespür und Wissen für die Rahmung zu haben und da ein Verständnis dafür zu entwickeln und sich dann zu fragen, welche Rückwirkungen sind da und wie kann ich damit umgehen? Und das wird eben manchmal, glaube ich, auch besser und manchmal schlechter, gelöst. Ich finde es auch immer ganz interessant, ne, wenn es um den Bau von den Gruppenmodellen geht, dass natürlich da auch gruppendynamische Aspekte immer eine große Rolle spielen und ich mich dann auch als Facilitator fragen muss, inwieweit will ich da eingreifen, auch in diese Gruppendynamik oder inwieweit überlasse ich das der Gruppe? Und ich glaube, da sollten wir alle eben auch nochmal drüber reflektieren, was ist so mein Auftrag in dem Moment und dann eben auch meine Aufgabe und wie will ich dann diese Rolle eben auch ausüben?
Ja, total, genau. Kannst ja sehr, sehr stark die Teaminteraktion prägen, wenn du da irgendwie was mit reinbringst. Das stimmt. Ich mache auch immer wieder die Erfahrung, dass Lego Serious Play, also das Material an sich, nicht so einen großen Wert hat, wenn nicht eine sehr gut vorbereitete Facilitation mit dazu gebracht wird. Das heißt, Facilitation so als Grundskill, um die Methode auch wirklich wertschöpfend mit einbringen zu können. Ja,
Ja, und
spannend.
also das merke ich aber, das ist eben das Schöne auch mit dem Klientel, mit dem ich arbeite, wenn es so um Multiplikatoren-Fortbildungen geht, also wenn ich mit anderen Professorinnen, Lehrenden arbeite, dass die natürlich da auch meistens sehr viel Erfahrung schon mitbringen. Ja, also die kennen das Arbeiten mit Gruppen, die wissen, welche Faktoren da relevant sind. Und da können wir natürlich im Hochschulbereich auch viel aufbauen in den meisten Fällen und dann eben Lego Serious Play noch als eine methodische Komponente da hinzufügen.
Ja, ich würde
Und
jetzt ja gern.
ich habe einen Punkt habe ich noch, den finde ich noch enorm wichtig, egal ob wir in der Hochschule sind oder außerhalb, gut erklären und begründen zu können, warum wir mit Lego arbeiten. Also das finde ich enorm wichtig, weil wir natürlich immer wieder, egal ob wir mit Studierenden arbeiten oder mit anderen Menschen, auf gewisse Widerstände stoßen. Und das ist ganz normal. Bei uns an der Hochschule ist die widerständigste Gruppe bei den Studierenden normal die Erstsemester. Warum? Weil das halt völlig mit deren Erwartung und Bild von Hochschule bricht. Ja, also ich komme an die Hochschule, um mir anständig zu arbeiten. Jetzt kommt der Seidel mit Lego.
Spannend, das hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte jetzt eher erwartet, dass es Leute, die vielleicht schon stärker in dem sehr kognitiven und
Ja.
kursorientierten System sind,
Nee, bei uns
dass es bei denen eher
sind es
ist.
eher die Erstsemester, ne? Oder ich habe auch schon Workshops erlebt, die ich im Bereich der Organisationsentwicklung an Hochschulen oder anderswo erlebt habe,
Ja.
dass die Leute, gerade wenn sie auch viele schlechte Workshops vorher erlebt haben, zum Teil eine gewisse Barriere haben, sich darauf einzulassen. So, und da glaube ich, ist das Wichtige, dass ich genau weiß, warum arbeite ich jetzt mit Lego und das dann auch der Zielgruppe adäquat erklären und das adäquat
Ja.
framen kann, um eben auch erleichtern, dass sie sich darauf einlassen zu können. Und da finde ich es auch wichtig, sich auseinanderzusetzen, mit wem habe ich es zu tun und wie argumentiere ich da auch. Also bei meinen Wirtschaftsinformatik-Erstsemestern würde ich einfach sagen, wissen Sie, ich mache das sonst auch mit Führungskräften.
Ja, okay, ja, das
Dann ist
funktioniert
das
natürlich.
Thema
Das
abgeräumt.
zieht.
Dann hat es Street Credibility. Während in anderen Kontexten, gerade auch mit Führungskräften, würde ich auch sagen, naja, wissen Sie, Sie kennen das selber. Sie haben Sitzungen, wo 20% der Menschen 80% der Zeit reden und es kommt nichts raus. Das funktioniert also nicht. Und wir haben hier die Chance, aufgrund des strukturierten Prozesses und seiner Eigenheiten einen anderen Mehrwert zu erreichen. Das garantiert nicht, dass wir erfolgreich sind, es aber erhöht die Chancen. Und
Ja.
da eben zu gucken, mit wem habe ich es zu tun und wie erkläre ich es den Leuten denn auch, damit die eben auch nochmal da für sich eine Chance drin sehen und sich dann auch einlassen können.
Ja, das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, die ich in den Trainings extrem häufig sage, dass Erwartungsmanagement alles ist. Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan, gerade für Workshops, die ein bisschen ungewöhnlich anmuten können im Vorhinein, da das Briefing gut vorzubereiten, also eine Mail im Vorhinein zu schreiben, da schon zu erklären, warum machen wir das und wer verwendet das denn vielleicht noch auch, der irgendwie interessant ist für die Gruppe. Und dann spart man sich total viel möglichen Widerstand im Workshop
Ja.
selbst auch. Ja,
Ja.
spannend. Ja, okay, ich würde noch ein Thema ganz kurz aufmachen. Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt viel über Lego Serious Play gesprochen, um zum Beispiel Haltungsarbeit zu machen. Was sind denn noch weitere Ansätze, die du sehr, sehr interessant findest, um mit Gruppen solche Themen zu bearbeiten? Gerne auch mit sehr heterogenen Gruppen. Denn gerade auch in der heutigen Arbeitswelt werden Gruppen immer heterogener, was super ist.
Ja.
Und wir haben ja manchmal auch Remote-Anforderungen, aber das lassen wir vielleicht mal kurz raus.
Ja.
Wovon bist du noch Fan?
Ja, also ich würde da zwei Sachen nochmal in den Mittelpunkt stellen. Das eine ist erfahrungsbasiertes Lernen, also dass wir versuchen, die Menschen eben auch in Situationen zu bringen, wo sie Dinge erleben.
Ja.
Planspiele sind da ein Einsatzpunkt, ne? Oder es gibt auch erlebnispädagogische Ansätze, gerade wenn wir über Führung oder Teamarbeit reden, die da helfen können. Und dann ist es aber eben auch wichtig, diese Erfahrung gut aufzunehmen und zu reflektieren. Ja, also auch solche erlebnispädagogischen Maßnahmen werden ja manchmal auch einfach nur gemacht, um unterhaltsam zu sein. Auch Lego Serious Play wird vermutlich manchmal auch nur gemacht, um unterhaltsam zu sein, aber da lernen wir nichts raus. Das heißt, wir brauchen mindestens genauso viel Zeit und Energie dafür zu gucken, was haben wir jetzt erlebt und gemacht? Was bedeutet das für uns? Und eben den nächsten Schritt zu machen, was bedeutet das auch für andere Situationen? Ja, also
Ja.
nicht nur dran zu bleiben und zu sagen, okay, in diesem Spiel haben wir jetzt erlebt, wie schwierig die Zusammenarbeit ist und uns hätte in dem Spiel A, B, C geholfen, sondern eben auch diesen Transfer zu ermöglichen und zu gucken, okay, jetzt stellen wir uns mal eine andere Situation im beruflichen Alltag vor, was kann ich denn dafür daraus mitnehmen? Und dann eben am besten dann auch noch dann eigene Schritte des Explorierens anzuhängen. Das heißt, wie kann ich die Erkenntnis, die ich da gewonnen habe, die ich auf andere Situationen übertragen kann, auch gleichzeitig in die Anwendung bringen?
Also sprich, Kurze Zusammenfassung, sprich, Räume zu schaffen, in denen quasi jetzt nicht eine Leistungsorientierung existiert, sondern in der frei über Sachen gesprochen werden kann, um eben solche Reflexionsprozesse anzustoßen.
Genau, also wir brauchen die Erfahrung, wir brauchen die Reflexion und wir brauchen dann aber auch die Abstraktion und den Transfer. So. Und was du sagst,
Ja.
habe ich gar nicht sagen wollen, aber ist natürlich ganz wichtig, auch die Frage, was ist das für eine Atmosphäre? Also wir arbeiten zum Beispiel bei mir in den Modulen an der Hochschule sehr stark ohne Noten.
Ah,
Warum?
spannend, ja.
Um genau das zu erreichen, was du sagst. Also wir müssen Dinge ausprobieren können. Und ausprobieren ist mit Risiken behaftet. Und Menschen sind dann bereit, Risiken einzugehen, wenn die Konsequenzen nicht so groß sind. Also wenn ich zu meinen Studierenden sage, hier, wir haben eine Aufgabe, probieren Sie was aus und Sie kriegen eine Note dafür, dann haben wir einen großen Anteil, der sagt, okay, was ist jetzt der beste Weg zur guten Note? Wenn wir keine Note haben, dann lassen die sich eher darauf ein, Dinge auszuprobieren. Und das ist im beruflichen Kontext genauso, ne? Also was hängt denn vom Ergebnis ab? Und wenn ich will, dass die Leute Risiken eingehen, dann muss ich ihnen aber auch einen sicheren Rahmen geben, der das ihnen ermöglicht, ja,
Ja.
um eben diese Risiken auch auszuprobieren. Also das ist eben dieses erfahrungsbasierte Lernen, ist das eine, was wichtig ist. Und das zweite ist Reflexion. Ja? Also wie bringen wir die Menschen dahin, über sich und ihr Tun und das dahinterliegende nachzudenken und für sich dann daraus Schlüsse zu ziehen? Und da
Ja.
arbeiten wir auch dran, und das kennen wir alle aus unserem Umfeld. Wir haben Menschen, die aufgrund ihrer biografischen Erfahrung, ihrer Ausbildung sehr reflektiert sind und das sehr gut können, über sich und das, was sie antreibt und das, was sie tun, nachzudenken. Und wir haben manche, denen fällt es schwerer, vielleicht weil sie auch solche Fragen über und nach sich selbst noch nie oder sehr selten gestellt bekommen haben. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Ansatz. Wie können wir diese Reflexionsprozesse unterstützen? Welchen sicheren Rahmen brauchen die dann auch? Und da sind wir an der Hochschule gerade auch im Experimentieren, welche Rolle da KI zum Beispiel spielen kann.
Ah, interessant, ja.
Ja, weil wir natürlich sagen, also schön wäre es natürlich, ich könnte mich mit jedem Studierenden alle 4 Wochen hinsetzen und könnte die in so einem Reflexionsprozess begleiten. Das ist ja eigentlich Coaching, ja.
Ja.
Die Möglichkeiten haben wir nicht und wir experimentieren hier inzwischen mit einem eigenen Bot, den wir entwickelt haben, der genau das leisten soll, nämlich für die Studierenden keine Fragen beantworten, sondern ihnen Fragen stellen und sie in solchen eigenen Reflexionsprozessen zu begleiten.
Ja. Spannend, okay. Sehr, sehr cool. Genau, KI wird ja immer mehr zur Reflexion auch verwendet und gerade, dass du es groß austragen kannst und dann viele Leute gleichzeitig diese Reflexionsprozesse möglich machst, ist natürlich großartig. Okay, Tobias, wir kommen so langsam zum Ende unseres Podcasts. Deswegen habe ich noch zwei letzte Fragen. Und zwar einerseits, was ist eine Sache, die du unseren Hörern und HörerInnen gerne mitgeben würdest? Das kann gern zum Thema Future Skills sein, kann zum Thema Lego Serious Play sein, aber kann auch was ganz anderes sein.
Ja, entdeckt und behaltet die Freude am Lernen. Ich glaube, das ist das Zentrale, was uns auch resilient macht, mit Veränderungen umzugehen, und was uns in allen Belangen des Lebens einen großen Mehrwert bringen kann. Und ich glaube auch, dieses Lernen nicht nur immer zielorientiert zu betrachten, so als für den nächsten Karrierestep, sondern als Mehrwert an sich. Also auch was zu lernen, was einem einfach nur Freude macht.
Cool, danke dir. Und dann die finale Frage: Glaubst du an eine Welt, in der jede und jeder gerne zur Arbeit geht? Glaubst du, sowas kann existieren?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Also, ich glaube, die kann nicht existieren, dass jeder jeden Tag gerne zur Arbeit geht. Wir alle haben auch mal Tage, die nicht so toll sind, auch in Jobs, die wir lieben. Aber ich glaube schon, dass jeder Mensch ein Stück weit auch auf der Suche ist nach Erfüllung, die wir in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen finden können. Und ich glaube schon, dass wir auch über die Gestaltung von Arbeitsbedingungen und Arbeitsplätzen die Chance ermöglichen können, dass ich die auch im beruflichen Kontext finde.
Cool, vielen Dank dir. Danke für den ganzen Podcast. Ich habe sehr, sehr viel für mich mitgenommen. Ich bin auch sehr motiviert, jetzt meine Future Skills sozusagen weiterzuentwickeln, also selber so ein bisschen in die Reflexion zu gehen. Und wenn Leute Fragen an dich haben oder ähnliches, wie könnte man dich kontaktieren oder was hast du für Plattformen?
Ihr könnt mich gerne über LinkedIn erreichen oder direkt über meine Hochschul-E-Mails-Adresse. Das ist so der direkteste Weg. Vielleicht kann man es auch in den Shownotes verlinken. Und dann freue ich mich über Rückmeldungen, Diskussionsbedarf und weitere Gespräche.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich vielmals. Wir hören uns nächste Woche wieder, ihr lieben Hörer und HörerInnen. Macht's gut, alles Gute, bis bald. Ciao, ciao.